Ich wünsche einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ein bisschen ungewohnterweise starte ich heute hier aus den hinteren Reihen. Das ist aus Krankheitsgründen. Wird heute nicht Klaus Buttinger den Abend moderieren, sondern Walter Oetsch springt dankenswerterweise als Moderator ein. Die möchte ihn gleich herzlich willkommen heißen. Walter Oetsch ist auch der Grund, warum Helge Beukert heute unser Gast ist. Das ist Kooperation zwischen Kepler Salon und dem Institut für Gesamtanalyse der Wirtschaft. Und wir haben gemeinsam eben versucht, Helge Beukert nach Linz zu bringen. Er hat heute schon eine der Lunch Lectures an der Universität gehalten und ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen mal von dieser Seite. Ich werde nur die, quasi dieses Anfangsmoderation übernehmen, eben in die normalen Punkte des Kepler-Salons einführen, die viele von Ihnen schon kennen, aber es sind auch immer wieder neue Gäste hier. Wir sind ausgestattet mit Mikrofonierung. Unsere beiden Gäste sind eben auch mikrofoniert. Wir ersuchen Sie auch im Anschluss bei der Diskussion wieder auf die Mikros zu warten. Wir zeichnen diese ganze Veranstaltung auf und es ist auch spannend, Ihre Fragen zu hören und nicht nur die Antworten dann eben im Audiodokument nachhören zu können. Sie haben die Gastronomie Keinzler schon bemerkt. Das ist unser Partner hier für die Getränke und für die Versorgung. Sie können auch während der Veranstaltung Getränke konsumieren. Bitte fühlen Sie sich frei, um sich an der Bar zu bedienen. Wir haben auch ein Gästebuch aufliegen, wo wir immer dankbar sind für Anregungen und Anmerkungen zum Salon, um das Ganze weiterzuentwickeln und eben Ideen zu sammeln. Wir haben jetzt auch noch eines. Herr Beukert hat auch sein Buch mitgebracht. Das wird auch durchs Publikum gehen. Wir haben zwei Ansichtsexemplare. Leider sind nicht mehr genug Exemplare vor Ort hier, aber es gibt ein besonderes Angebot, einen Autorenrabatt und Sie können das Buch um 8 Euro jetzt bestellen und es wird Ihnen in Österreich noch zugesandt. Das wird vom Institut als eine Dienstleistung übernommen. Herzlichen Dank auch dafür. Sonst darf ich Ihnen jetzt nur einen schönen Abend wünschen und übergebe an die beiden Herren. Dankeschön fürs Übernehmen und Einspringen, Walter. Danke.
Schönen guten Abend. Ich bin für den Herrn Buttinger eingesprungen. Sie kommen vom Regen in die Traufe. Sie müssen mein Gekrächz ertragen. Ich war gestern sehr krank und heute habe ich mich aufgerafft zu kommen. Ich freue mich sehr, den Herrn Helge Beukert vorzustellen. Er ist Volkswirt, er ist Finanzwissenschaftler. Mit Finanzwissenschaft bezeichnet man in der Ökonomie den Bereich, den Zwischenbereich zwischen Staat und Wirtschaft, die Aufgaben des Staates. Er ist auch Finanzsoziologe. Helge Beukert hat an verschiedenen Universitäten gelehrt. Lettland, Frankfurt am Main, New York, Paris, Chemnitz. Ist seit 2004 Professor in Erfurt. Und der Anlass für den heutigen Abend ist sein Buch, das ist, glaube ich, im Dezember erschienen. Das heißt, die große Finanzmarktkrise. Ein dickes, umfangreiches Buch mit sehr, sehr vielen Materialien. Ich denke, dass es kein vergleichbares Buch im deutschen Sprachraum gibt. Mir hat dieses Buch sehr gefallen. Auf dem Titel sehen Sie Lehman Brothers am September 15, also 15. September 2008, der Höhepunkt der Finanzkrise. Ich möchte dich bitten, mit dem Vortrag zu beginnen. Ich werde vielleicht anschließend noch ein, zwei Fragen stellen und dann sind Sie herzlichst eingeladen, sich lebhaft an der Diskussion zu beteiligen.
Ja, ich stehe mal. Oh, hoppla. Schönen guten Abend. Prima, dass Sie gekommen sind. Ist auch eine gute Idee, weil es geht immerhin auch um Ihr Geld. Ja? Und ich stelle mich mal hin, weil wir gerade noch beim Peppi waren. Das geht dann besser. Ja, unser Thema lautet die Finanzkrise als Dauerkrise, Fragezeichen. Man könnte eventuell auch ein Ausrufezeichen setzen, denn für diejenigen, die da Bücher drüber schreiben, sie haben gerade eins fertig und schon müssen sie eigentlich ein neues fabrizieren, weil die Finanzkrise ja lückenlos übergegangen ist in so eine Art Staatsschuldenkrise. Und die Frage stellt sich ja, wie kommt das eigentlich und was können wir dann dagegen machen und vor allem auch, welche falschen Quasi-Reformen werden im Moment ausgeheckt auf europäischer Ebene? Wenn ich mich ein bisschen komisch drehe, versuche ich dann immer, hier dieses Mikrofon nicht zu sehr zu verstellen. Ja, warum die Rettungspakete nichts nützen werden? Zunächst mal ist es ja so, den Bürgern wurde eingeredet und viele haben sich da ja als Retter aufgespielt, dass der Euro in Gefahr ist und dann, dass dann natürlich die Sparer und Kleinanleger und auch größeren Anleger, dass sie ihrer Spargelder verlustig gehen, weil der Euro in Gefahr ist. Und das wurde ja gesagt. Und wenn ich das so formuliere, können Sie schon ahnen, dass ich die Meinung nicht ganz teile. Wenn wir uns mal anschauen, wie der Euro sich so im Vergleich zum Dollar entwickelt hat, dann sieht man da eines ganz klar, es geht mal rauf und es geht mal runter. Und in einem System flexibler Wechselkurse ist das auch so. Das heißt, Sie haben da 30-40%ige Schwankungen und alles, was raufgeht, muss auch mal wieder runtergehen und vice versa. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Und wenn Sie jetzt die Entwicklung der letzten Zeit beobachten, dann könnten Sie gar nicht drauf kommen, dass also die Gefahr des Euro und des gesamten europäischen Währungssystems, dass das auf dem Spiel stehen könnte, wenn wir hier diese Veränderungen sehen. Die sind eigentlich eher unbedeutend. Und der Euro, wie Sie sehen können, steht deutlich höher noch im Kurs zum Dollar als zu Zeiten seiner ursprünglichen Ausgabe. Und dann ging es erstmal runter. Da haben ja auch schon viele gemeint, ne, ob das so funktioniert. Und dann ging das rauf und jetzt haben wir eben wieder eine Korrekturbewegung, nachdem zunächst eine 30-40%ige Aufwertungstendenz da war. Mit anderen Worten, daran kann es nicht liegen, dass jetzt so viele Milliarden mobilisiert werden und dass die Herrschaften sich in Brüssel andauernd treffen und dann nur mal durch das Kriegsgeschehen in anderen Weltengegenden sich davon unterbrechen lassen. Also, der Euro ist an sich überhaupt nicht gefährdet und man kann sich fragen, was ist denn dann los? Und jetzt ist es so, wenn wir mal einen ganz kurzen Blick auf die Finanzkrise werfen, dann kann man sagen, dass es hier ein Mehrheitsweltbild gibt, über das wir auch heute Morgen schon geredet haben. Und das besteht darin, dass man eben ausgeht von einer quasi unsichtbaren Hand. Und einige von Ihnen haben da vielleicht eine Assoziation mit dem guten Adam Smith, dem Adam unserer Wissenschaft, eine Eva, auf die warten wir bis heute, in dem Sinne. Und er hat ja gesagt, dass eine spontane Ordnungsbildung vonstatten gehen kann. Und das sieht so aus, dass die Marktakteure über ihre selbstinteressierten Handlungen ein spontanes Gleichgewicht herstellen. Und keine Bank wird sich in Existenzgefahr bringen aus Reputationsgründen und weil sich ja keiner freiwillig selber ans Messer liefert. Und da die Akteure auf der unteren Ebene selbst am besten über die Zustände Bescheid wissen, wird dann letztendlich ein Gleichgewicht hervorgerufen und die Schwankungen, die sich an den Finanzmärkten ergeben, die werden nicht so groß sein, dass hier wesentliche Ungleichgewichte und Instabilitäten sich ergeben werden. Und das war die Annahme. Und das hat man auch 20, 30 Jahre, hat das die Wissenschaft mit kleineren und größeren Modellen, hat das also vertreten. Und was wir tatsächlich sehen können, ist, dass es aber eine andere Entwicklung gab und dass in der Finanzkrise es ja so gewesen ist, dass sich viele Tendenzen, also Chinesen, die in amerikanische Staatspapiere investiert haben, Deutsche, die gerne den Amerikanern für ein, zwei, so als Pfennigfuchser oder Setfuchser, ja, die für 1-2% mehr den Amerikanern ihre toxischen Produkte abgekauft haben, die Amerikaner selber, die es ja eigentlich nur gut gemeint haben, jeder sollte in einem eigenen Haus wohnen und Bernanke hat das dann mitfinanziert. Also viele gute Intentionen, verständliche Dinge, die hier die einzelnen Akteursgruppen vorgenommen haben und das Ganze hat sich dann verdichtet zu so einer richtigen schönen Krise. Mit anderen Worten, diese spontane Ordnungsbildung, die man ja eigentlich erhofft hatte, die hat sich nicht ergeben, sondern hat sich eher eine spontane Unordnung ergeben, die, und das muss man ja nochmal in Erinnerung rufen, weil man auch so Dinge gerne schnell vergisst, die zu einer tatsächlichen Kernschmelze des Finanzsystems geführt hätten. Und wenn die Staaten, letztlich der Steuerzahler, hier nicht kräftig reingebuttert hätten, dann ist es eine klare Angelegenheit, dass 90% aller Banken und größeren Versicherungen verschwunden wären. Und dass wir hier praktisch im Geldbereich, in Zentraleuropa, aber eigentlich auch in allen Kernländern der OECD, dass wir da somalische Währungsverhältnisse gehabt haben und im Prinzip zum Naturaltausch zurückgegangen wären. Das ist das Endergebnis praktisch der marktliberalen Politik, über die ja auch der Pastor Oetsch, fällt mir jetzt gerade ein schönes Buch über Mythos Markt geschrieben hat. Ja, da sind auch viele wunderschöne Schaubildchen drin, die das mentale Grundmuster, in dem Ökonomen üblicherweise denken. Und da merken Sie schon, ich bin da nicht so ein üblicher, sondern eher eine heterodoxe Erscheinung. Dass also diese Grundvorstellung, die man hier in der volkswirtschaftlichen Theorie und Praxis hatte, man hat ja auch die Praxis beraten, ja, dass das eben grundfalsch gewesen ist. Das kann passieren. Das ist genauso, wie wenn Sie meinetwegen beraten, wie man eine Brücke zu konstruieren hat, und Sie sagen dann, das sind bestimmte Mischungsverhältnisse aus Wasser und Zement und so weiter, und ein paar Tage später kracht Ihnen das ganze Ding zusammen. Und dann würden Sie diese Wissenschaftler in Frage stellen. Nur heute ist es so, dass Sie eben genau die gleichen Leute und auch die gleichen Politiker, die diesen liberalen Kurs gefahren haben und diesen Deregulierungskurs in den letzten 20, 25 Jahren, dass es jetzt genau die gleichen Leute sind, die sich vorgenommen haben, dieses System also aus dem Schlamassel zu retten. Und das kann schlecht gut gehen. Insofern können wir sagen, dass wir jetzt eher mit einer teuflischen Hand zu tun haben. Also keine unsichtbare Hand, das wäre ja schön, wenn es die gäbe, ja, sondern wir haben eher eine teuflische Hand. Und das Beispiel, was ich auch heute Morgen genannt habe, ist, dass eben die Finanzmärkte dadurch charakterisiert sind, dass wir bei ihnen es mit Extremistan und nicht mit Mediokristan zu tun haben. Ja? Mediokristan heißt, dass wenn ein Sonderereignis dazukommt, der Durchschnitt komplett kaputt gemacht wird. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn wir all unsere Vermögen zusammenrechnen, die wir haben, sofern, und auch die Defizite, ja, wenn wir das also alles addieren und durch die Anzahl der Anwesenden teilen, dann kriegen wir eine bestimmte Zahl raus. Und wenn jetzt eine bestimmte Person, eine sehr reiche Person, die also ein paar Milliarden auf dem formell als Buchwert besitzt, wenn die jetzt reinkäme, würde sie praktisch durch ihren sehr, sehr hohen Vermögenswert als Überraschungsereignis, oder wie Taleb das nennt, der Nassim Taleb, als schwarzer Schwan, würde der praktisch den ganzen Durchschnitt, würde er ihn irrelevant machen, ja? Und jetzt kann man sagen, okay, das ist Extremistan. Das heißt, es kommt ein Ereignis dazu und in Bezug auf die Vermögensverhältnisse wird alles umgestoßen. Jetzt, was ist Mediokristan? Mediokristan besteht darin, dass zum Beispiel jemand, der sehr, sehr schwergewichtig ist, ja, also ich könnte es vielleicht auch im Moment fast sein, aber jemand, der noch viel, viel schwergewichtiger ist, dass diese Person reinkommt und wir das Durchschnittsgewicht der hier Anwesenden berechnen. Und dann könnten wir sagen, oh, sei du nur so dick, wie du gerne sein möchtest, du ziehst uns unseren Durchschnitt nicht runter. Und das wäre auch so. Ja? Mit anderen Worten, in Bezug, diese Gruppe hier ist in Bezug auf ein überraschendes Ereignis, auf einen schwarzen Schwan, in Bezug auf das Gewicht, dürfte sich hier kaum etwas verändern. Mediokristan ist also irrelevant, wohingegen in Bezug auf die Vermögensverhältnisse das ganz anders ist. Das heißt, wenn jemand, der ein sehr, sehr hohes Vermögen hat, wenn der reinkommen würde, würde er die ganze Durchschnittsbilanz über den Haufen werfen. Jetzt können Sie sagen, was hat das mit den Finanzmärkten zu tun? Hat insofern was damit zu tun, dass man davon ausgehen darf, und das haben wir in letzter Zeit gesehen, dass eben solche Fat-Tails, wie man das nennt, deswegen der besonders dicke Mann, ja, Fat-Tails, dass solche Fat-Tails sehr, sehr häufig auftreten und dass man mit ihnen rechnen muss und dass man Finanzmärkte praktisch so konstruieren sollte, dass man sich durch solche Extremereignisse in einer Welt von Extremistan nicht allzu sehr überraschen lässt. Das ist die Hauptaufgabe. Und das ist der entscheidende Punkt, den man eben nicht berücksichtigt hat. Und jetzt, das ist einfach mein Lieblingsding, ja. Ich hatte gerade diese Arbeit, da sind furchtbar viele Schreibfehler drin, deswegen habe ich das korrigiert. Und da ist mir jetzt das wieder aufgefallen. Die Frage, was ist das, ja? Sie werden sagen, das sind viele Nullen und eine Eins. Und das ist eine sogenannte 25-fache Standardabweichung. Und das bedeutet, dass Sie eine ganz bestimmte, sehr ferne Wegentwicklung vom Mittelwert haben. Und das dürfte nach den üblichen Risikomodellen, die man an den Finanzmärkten so anwendet, wenn man Derivatpreise berechnet und wenn man die Schwankungsintensität schätzen will, das dürfte eigentlich überhaupt nicht vorkommen, weil in einer dreifachen, Sie kennen ja vielleicht die Gauss-Kurve, ja, und Da dürfte eigentlich nicht sehr viel mehr als eine dreifache Standardabweichung passieren. Die Ereignisse, die außerhalb dieser dreifachen Standardabweichung liegen, die müssen exponentiell abnehmen. Das heißt also super unwahrscheinlich werden. Mit anderen Worten, eine 3%ige Preisschwankung, das kann noch passieren. Aber in 99% aller Fälle geht es nicht drüber hinaus. Und mit dieser Annahme hat man eben auf den Finanzmärkten agiert. Und hat deswegen gesagt, die Akteure sollen doch selber die Preise festlegen und der Regulator soll sich da möglichst nicht allzu viel einmischen. Und das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja? Und Sie können sich fragen, dürfte im Universum Zeit bestehen, dürfte überhaupt einmal so ein Ereignis aufgetreten sein? Selbst wenn es schon nach dem Urknall also Finanzmärkte gegeben hätte. Ja? Und da muss man sagen, nee, das hätte noch nicht passieren können. Und dann ist es natürlich so, dass das in der Finanzkrise, dass das andauernd passiert ist. Da haben Sie maximaler Drawdown, ist also der maximale Wertverlust, den eine bestimmte Aktie erlebt hat. Und da sehen Sie, da geht's schon ganz schön zur Sache, ja. Citigroup -98%, dann die Bank of America -94%, die Royal Bank of Scotland, die ja in Deutschland und auch in Österreich schon wieder mit 2% Zinsen wirbt, wenn Sie das Kleingedruckte nicht lesen, ja, marschieren Sie da gleich dahin. Top seriöse Bank ist im Staatsbesitz, wäre schon längst ausradiert gewesen, hat nur dummerweise das anderthalbfache des britischen Sozialprodukts und deswegen musste man das Ding eben auffangen, nicht? Und der Steuerzahler, der merkt das nicht. Und ich spiele mich ja so ein bisschen auf als der Verteidiger der Steuerzahler, weil die sich am wenigsten wehren können. Und wenn man vom Staat bezahlt wird, sollte man meiner Meinung nach auch die Interessen derer, die die Steuern bezahlen, von denen man dann selbst lebt, dass man deren Interessen vertreten sollte. Und ich finde es ausgesprochen bedauerlich, dass viele der lieben Kollegen lieber sich bei der Finanzwirtschaft verdingen. Und in Deutschland haben wir ja so eine ganze Reihe dutzendfacher Beispiele, ja, wo die dann zur AWD gehen oder sonst wohin und praktisch deren Interessen vertreten. Und dafür werden sie aber eigentlich als Werteprofessor nicht bezahlt. Und insofern würde ich sagen, ist das eine Fehlfunktion. Entschuldigung. Macht nichts. Ist das also eine Fehlfunktion, die hier vorliegt. Und da sind ja drei kleine Punkte hier, nicht? Schönen Gruß. Und hier haben Sie ja drei kleine Punkte. Und diese drei kleinen Punkte, das könnte man auf viele, viele Seiten, könnte man das verlängern, nicht? Und gerade die deutschen Institute will ich jetzt nicht drüber reden, also da sind schon tolle Kapriolen passiert und es werden riesige Bad Banks aufgelegt, also bei Hartz IV in Deutschland, nicht? Da wird über 5 Euro wochenlang diskutiert und wenn man dann eine Bad Bank von 180 Milliarden mal kurzerhand auflegt, ja, das geht dann schwuppdiwupp geht das. Und das wird kaum diskutiert im Parlament. Und das finde ich schon interessant, ja. Da geht es im einen Fall um ein paar Millionen und im anderen Fall geht es um viele Milliarden. Und auch eine Bürgschaft ist was Reales, nicht? Die kann ausfallen. Und wenn Sie sich anschauen, mit wie viel Prozenten man im Grunde im Moment hier in Vorleistung gegangen ist und welche Bürgschaften und welche Garantierahmen man hier präsentiert, das ist schon toll, ja. Da haben wir auf der einen Seite die Europäische Zentralbank, die für 80 Milliarden Sachen aufgekauft hat, griechische, portugiesische Staatsanleihen, die eben die betreffenden Anleihenbesitzer und Gläubiger nicht mehr so gerne in ihren Portfolios haben wollten. Da hat die Zentralbank gesagt, okay, kaufen wir auf, hat da Preismanipulation betrieben, die wären sonst hätten viel, viel geringeren Wert. Das würde bedeuten, dass die neuen Anleihen, die diese Länder rausgeben, dass die dann deutlich teurer würden. Also sie haben eine Marktmanipulation betrieben, widerspricht ganz ihren eigentlichen Statuten, ist auf Preisstabilität festgelegt, die EZB, ja, und nicht als ein Marktakteur zu sein und ein Market Maker, der die Preise beeinflusst. Haben sie also schwer daneben gelegen. Dann haben wir die wunderschönen Rettungsschirme, kommen wir gleich noch zu. Das sind auch viele, viele Milliarden. Dann haben wir noch den IWF, da sind wir ja eigentlich auch Österreich, Deutschland und so weiter beteiligt. Man sagt immer, das ist Europa, das ist der IWF, ja, aber wer ist die IWF? Der IWF sind auch wir, ja. Und dann kommen noch viele Sachen dazu. Die Deutsche Bundesbank hat für 330 Milliarden, das erfährt man dann so nebenbei, hat sie noch Kredite an andere nationale Notenbanken gegeben, so unter der Hand, das kriegt man dann ex post im Nachhinein mal mit und so weiter und so fort. Und das Land Österreich und auch die Bundesrepublik Deutschland haben also ein Vielfaches der Steueraufkommen, haben sie hier in ein Pfänderspiel investiert. Und das ist die Frage, weil ob das legitim ist, ob das vernünftig ist, erstens. Und zweitens wurden Sie gefragt, ich nicht, ja, ob ich damit einverstanden bin. Also, wir haben hier einen schönen hohen maximalen Drawdown. Jetzt kann man sich fragen, wie hängt die Staatsverschuldungskrise eigentlich mit dieser Finanzkrise zusammen? Und die meisten sagen ja, ja, eigentlich überhaupt nicht. In dem Fall, und deswegen heißt es ja Staatsschuldenkrise, in dem Fall sind die Staaten schuld. Und jetzt mal nicht die bösen Märkte und nicht die bösen Banken und die Hedgefonds und das Schattenbanksystem, ja, nicht, dass da so rumgeistert, sondern dieses Mal sind es wirklich die Staatenführer selber, die Märkte und Marktakteure kritisiert haben. Und jetzt kann man aber sagen, wer seine Aufgaben nicht macht, dem bestraft das Leben oder dem bestrafen die Märkte. Und inwiefern hängt jetzt also die Staatsverschuldungskrise mit der Finanzkrise zusammen? Erstens, wir haben nach wie vor eine vollkommen aufgeblähte Finanzbranche. Das ist so, ja? Das heißt, relativ zum Realsektor gesehen ist die Finanzbranche viel zu groß. Wenn man die Finanzkrise richtig hätte wirken lassen, dann wäre die Finanzbranche insgesamt um mehr als die Hälfte geschrumpft. Und das wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Denn wenn wir vorher einen Boom und eine Aufblähung der Assets hatten in dem Bereich, dann ist eine Korrektur ja wohl die, dass man sie danach schrumpft. Und das hatte man ja aber genau nicht gemacht. Man hatte die Staatsrettungsprogramme, wollte man ja, dass hier die Aktiva der Banken, dass die keine Entwertung erfahren, weil sie sonst Abschreibungen hätten machen müssen. Das war das Hauptziel der Politik. Und insofern, und genau diese Aufblähung, die schlägt ja jetzt zurück in Form der Staatsschuldenkrise. Also die aufgeblähte Finanzbranche, da hat man nichts gemacht. Zweitens, die hohe Konzentration hat man auch nichts gemacht. Es gibt in den einzelnen Ländern viel zu große Banken. Ja? Die haben teilweise eine Bilanzsumme von fast 2 Billionen. Das ist so viel wie ein ganzes Sozialprodukt. In der Schweiz haben die 2 größten Banken das 2- bis 3-fache des Bruttoinlandsprodukts der Schweiz. Deswegen hat die Schweiz zur Stabilisierung der Banken auch unter anderem und um den Schweizer Franken zu drücken, haben die viele, viele Euro verkauft und haben im letzten Jahr 20 Milliarden verloren. Da reden die nicht viel drüber, aber es ist so. Mit anderen Worten, das sind alles richtig teure Scherze, die man aber nach außen hin nicht so unmittelbar sieht. Das heißt, man hat erstens die Finanzbranche aufgebläht gelassen, man hat zweitens die Größe der einzelnen Institute nicht verringert. Man hat hier keinen Shrink eingeführt. Man hat sie nicht geschrumpft. Und das ist ein großer Fehler. Die Iren zum Beispiel haben nur deswegen, und das war ja ein Riesenfehler, weil das war großspurig. Der irische Ministerpräsident, der ja auch in gewissem Sinne verbandelt ist, ja, die meisten haben sich ja die irischen Hintergründe da nicht so angeguckt, der hat einfach gesagt, wir garantieren 100% für alles bei den Banken. Ja, super. Und das war aber eine schlechte Idee, oder es war eine zwangsläufige Idee, so gesehen, weil nämlich sie 3, 4 große Institute und Banken in Irland haben. Und wenn eins davon pleite geht, dann werden die anderen auch in Mitleidenschaft gezogen. Und sie haben praktisch das ganze Land irgendwie in Bedrängnis gebracht. Und das ist jetzt eben eine Nachwirkung der Finanzkrise, dass man hier keine Zerschlagung gemacht hat. Und dass man die Institute nicht geschrumpft hat. Weiterhin ist es so, dass die Institute wenig Eigenkapital haben, die Rekapitalisierung der Banken, dass die also Puffer haben, dass wenn sie in eine Kurve geraten und ins Schleudern geraten, dass sie gute Stoßdämpfer haben. Dafür ist Eigenkapital da, ja? Wenn eben die ihre Assets, wenn die an Wert verlieren, dass sie da einen Spielraum haben und sich nicht gleich in Bedrängnis bringen lassen. Und das ist auch nicht passiert. Die irischen Banken, die haben eindeutig eine zu geringe Eigenkapitalquote gehabt und da hat sich überhaupt nichts durch geändert. Und auf der europäischen Bühne hat man lang und breit darüber diskutiert. Aber mehr auch nicht. Viele Worte, keine Taten. Und das schlägt jetzt eben zurück. Dann haben wir als nächstes noch die Schattenbanken. Die gibt es nach wie vor. Die haben auch in Griechenland und in Portugal und in den anderen Ländern, die in Schieflage geraten, haben die auch alle ihr Unwesen betrieben, ist auch nichts passiert. Bei den Finanzinnovationen auch nicht. Sie können nach wie vor Derivate kaufen, also zum Beispiel die Credit Default Swaps. Sie können sich also dagegen versichern, wenn griechische oder portugiesische Staatsanleihen an Wert verlieren, ohne dass Sie diese Anleihen selber besitzen. Und bitte? Schattenbanken sind Hedgefonds und so weiter. Im Prinzip Private Equity etc. Das sind all die Banken, die nicht unter das eigentliche regulative Regime fallen. Ja, die aber zum Teil die gleichen Aktionen wie die Banken machen und die vor allem über Kreditbeziehungen mit ihnen ja in einem engen Zusammenhang stehen. Und das ist eben das Problem. Und wenn ich nur ein paar reguliere und die anderen nicht, wie wir es jetzt im Moment haben, Basel III-Diskussion, dann wandert immer mehr Kapital in den Schattenbankenbereich, teilweise als Auslagerung der Banken selber, weil ja da weniger reguliert wird. Mit anderen Worten, eine schlechte Regulierung ist immer schlechter als gar keine, aber wir bedürfen trotzdem einer. Das heißt, entweder flächendeckend oder gar nicht, bitte. Ja, bei den Finanzinnovationen, die Naked Credit Default Swaps, das ist praktisch so, wie wenn Sie sich auf das Abbrennen des Hauses Ihres Nachbarn versichern können, ohne dass Sie das Haus besitzen. Und dann lautet die Quizfrage, ist es wahrscheinlicher oder ist es unwahrscheinlicher, dass wenn Sie eine Zigarette rauchen, zufällig, ja, im Hochsommer, wenn nicht gemäht wurde, die Kippe dann beim Nachbarn reinwerfen, ja? Und das ist natürlich klar, dass in dem Moment, wo ich mich versichern kann gegen den Konkurs eines Landes oder den Bankrott und die Insolvenz eines Landes, ich ein Interesse dran habe, wenn ich die Dinger gekauft habe, dass das Land auch wirklich bankrott geht. Das heißt zu sagen, alle haben ja ein großes Interesse dran, die Länder zu retten, nö, das stimmt überhaupt nicht. Also die Credit Default Swaps gekauft haben, die haben Interesse dran, dass es kaputt geht. Und diejenigen, die sie verkauft haben, die haben Interesse dran, zum Beispiel die Deutsche Bank in Frankfurt, ja, die hatten Interesse dran, dass die Rettungsschirme funktionieren. Und deswegen hat sich Herr Ackermann ja auch als Obereuropäer aufgespielt. Denn wenn diese Dinger nicht fällig werden, dann kassiere ich praktisch eine schöne Provision, die Versicherungsprovision, aber der Fall tritt ja nicht ein und deswegen kassiere ich ein paar hunderttausend eigentlich für gar nichts. Nicht? Und der Staat, der tritt dann praktisch als Lender of Last Resort ein. Das heißt also als derjenige, der die eigentliche Versicherung dann über Steuergelder übernimmt. Das ist also eine komische Sache. Dann die brave Wissenschaft. Die Wissenschaft hat auch nicht viel gesagt, hat auch keine wesentlichen Reformen vorgeschlagen. Hier mal ein bisschen mehr Eigenkapital, da mal sonst was. Aber man kann außer einigen heterodoxen Ökonomen nicht sagen, dass hier ein fundamentales Umdenken bezüglich des Weltbildes stattgefunden hat. Und genau diese Wissenschaftler beraten jetzt die Regierung, wie sie einen Rettungsschirm auflegen sollen. Ja? Und das ist natürlich eine eigenartige Konstruktion. Wenn ich den Bock zum Gärtner mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn hinterher trotzdem die Kohlköpfe weg sind. Und dann kann man noch sagen, die Krisenlösung wird als Ursachenverstärker, wird gleichzeitig, die bisherigen Krisenlösungen sind weitere Ursachenverstärker. Denn wenn Sie mal überlegen, wie kam es zur Finanzkrise? Zur Finanzkrise kam es, sagen doch viele, erstens, weil die Zentralbanken die Zinsen so gesenkt haben und zweitens, weil die Ökonomie mit so viel Krediten aufgeblasen wurde und die Zentralbanken zu viel Geld reingeschoben haben. Und jetzt fragen, und drittens von mir aus noch, weil es die berühmten Zweckgesellschaften gegeben hat. Ja, die wurden in Irland gegründet, da war das steuerlich okay, dann kommt hinzu, dass da wenig Aufsicht geherrscht hat, ja, ganz großzügig lief das da ab. Also wir haben die Zweckgesellschaften, wir haben, dass zu viel Geld reingedrückt wird, wir haben zu viel Kredite und wir haben zu niedrige Zinsen. Und jetzt kann man sich fragen, wie wird denn jetzt eigentlich auf die Eurokrise reagiert? Antwort: Die Europäische Zentralbank senkt die Zinsen oder behält die niedrigen Zinsen im Minusbereich bei. Denn wir haben ja 1% Hauptrefinanzierungssatz, wir haben eine Inflation zwischen 2 und 3%. Das heißt, wir haben in Europa Minuszinssätze im Moment. Ja? Und da wir vorher eine niedrigere Inflation haben, ist der reale Zins also jetzt niedriger. Mit anderen Worten, das, was man als Krisenursache ausgemacht hat, genau das gleiche Instrument setzt man jetzt ein. Dann zweitens die Kredite. Wurden ausgedehnt, ja, und dann auch noch über eine Zweckgesellschaft. Das heißt, man macht im Grunde genau das, was man als Krisenursache identifiziert hat, wird jetzt eingesetzt, um gegen die Krise vorzugehen. Das ist genauso, wenn Sie ein schönes Feuer haben, dann legen Sie nicht so ein kleines Feuer in die Mitte, ja, nicht, das hört man ja, wenn es in Australien oder so brennt, dann schlauerweise Licht macht man in der Mitte so eine Schneise. Nein, man nimmt viele Streichhölzer und an allen Ecken und Kanten wirft man noch rein, ja. Mit anderen Worten, Sie wollen den Brand bekämpfen, indem Sie das Feuer schön anfachen, ja? Und das leuchtet einem beim Feuer ein, und bei der Eurokrise leuchtet mir das jetzt nur nicht ein, warum man genau die gleichen Dinge hier veranstaltet. Oh, wirklich? Ah ja. Und dann haben wir natürlich auch keine einheitliche Finanzaufsicht. So, hier können wir mal sehen, wie die Größenverhältnisse sind. Griechenland war Peanuts, dann haben wir hier Italien, Spanien und Portugal und natürlich Irland. Und Sie können hier sehen, das heißt, Sie können es eigentlich auf dieser Darstellung nicht sehen, ja, um welche Beträge es hier geht. Also zum Beispiel Italien und dieser riesengroße Pfeil, der da rausweist, das ist Frankreich. Bisschen runter, ja?
Welches Land ist Italien?
Genau, Portugal ist rot, Italien ist grün und Irland ist... ja, genau. Wenn Sie die Beträge mal angucken, dann schulden zum Beispiel, dann haben deutsche Banken in ihren Tresoren 1 Billion Euro an Staatsanleihenpapieren. Und dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass die deutsche Bundeskanzlerin eine super Europäerin ist. Ja? Im Grunde geht es darum, dass man die Allianz, die Munich Re und die Banken, die man sowieso schon eingekauft hat, nämlich Hypo Real Estate, Commerzbank und noch ein paar andere, dass die nicht im Bach runtergehen. Und das ist ja schon komisch, nicht? Vor einem Jahr oder anderthalb Jahren wären die im Bach runtergegangen und jetzt schon wieder, ja, nur an einer anderen Front. Also wenn ein Privatunternehmen so oft fast vor den Insolvenzen im Konkurs steht, würde ich sagen, dieses Unternehmen hat es echt verdient, dass er auch wirklich in Konkurs geht. Hier ist es allerdings anders. Hier wird immer gerettet, hin und her, ja. Und Sie sehen da eben mal die Beträge. Und zum Beispiel Frankreich ist einer der größten Gläubiger Italiens mit 20% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, wenn die Italiener, und die könnten gut zahlungsunfähig werden bei Gelegenheit, brauchen wir nur eine Zinserhöhung, weil die relativ kurz laufende Anleihen haben, ja. Und dann müssen die Insolvenz erklären. Abgesehen davon, dass sie einen Staatspräsident haben, der mit anderen Dingen beschäftigt ist in der Regel. Bitte? Ministerpräsident. Entschuldigung, ja. Richtig, danke sehr, ja. Der Ministerpräsident, genau. Der noch Ministerpräsident, ja. Dass wenn Italien da in Schwierigkeit gerät, die anderen auch in Schwierigkeiten geraten. Und es ist ja so, das ist eine Schicksalsgemeinschaft zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner. Und die Frage ist, wer muss mehr zittern? Weil der Schuldner kann ja sagen, wenn ich bankrott gehe, kann ich nicht zurückzahlen. Ja, was soll's? Aber der Gläubiger, der kriegt sein Geld nicht zurück. Das heißt, meiner Meinung nach zittern sind deswegen die Franzosen, die Deutschen, die Obereuropäer, weil die am meisten zu verlieren haben. Ja, und dann sagen sie, wir wollen den Griechen helfen. Aber die kriegen ja kaum was davon. So, das überschlage ich mal. Hier sehen Sie mal, wie viel im Jahr 2011 zurückgezahlt werden müsste, beziehungsweise neu aufgelegt werden müssen. Und interessant sind dann die wiederum nicht lesbaren kleinen Zahlen. Die geben an, erstens, wie hoch das die aktuelle Neuverschuldung ist. Und da darf ich Ihnen sagen, so gut wie alle liegen verstoßen gegen die Maastricht-Kriterien und in Bezug auf die staatliche Gesamtverschuldung sowieso. Und Griechenland liegt jetzt bei 140-150%, das ist mehr als das Doppelte über dem Anvisierten, aber auch die anderen Länder, bei denen ist es auch so. Jetzt Österreich überschlage ich vielleicht mal, weil ich ja darauf hingewiesen wurde, schlägt sich ganz passabel im Prinzip, gehört zu den Ländern, die eben Exportüberschüsse haben und auch das Haushaltsdefizit mehr oder minder im Griff haben. 70% ist also die Verschuldung, in Euroland 85%, liegt also deutlich drüber. Dann minus 4,3% ist auch okay, natürlich nicht 3%, aber ist eben auch nicht 6,3%, was Euro-Durchschnitt ist. Mit anderen Worten, auf ganzer Linie versagen die Euro-Länder in Bezug auf das, was sich hoch und heilig im Stabilitäts- und Wachstumspakt die Deutschen vorneweg, die es dann ja auch als Erste nicht eingehalten haben und europäisch eine Verbesserung erzwungen haben, indem sie gesagt haben, ja, wir haben ja 1000 Gründe, Wiedervereinigung und so, warum da der blaue Brief nicht geschrieben wird. Und dann haben die anderen gesagt, was die Deutschen können, können wir auch. Ja? Und so kam das dann eben. Hier sehen Sie mal, es gibt ja den Gedanken, dass man eine Transferunion machen soll. Und eine Transferunion heißt ja, dass die Länder, die im grünen Bereich sind, deswegen hier wohl auch grün dargestellt, dass die für die anderen dann einspringen und da Zahlungen machen. Das ist genau wie Finanzausgleich, den es ja in Österreich auch gibt und in Deutschland noch ein bisschen mehr. Und hier können Sie also genau die Zahlmeister ablesen. Das ist von der Größe her gesehen Deutschland, aber relativ gesehen Österreich ganz genauso. Mit anderen Worten, wir haben 3-4 Länder, die hier zahlen würden, und dann haben wir eine ganze Reihe von Ländern, die kassieren würden. Und jetzt habe ich nichts gegen Finanzausgleich, aber man darf Länder auch nicht überfordern. Und Sie sehen ja hier, dass die meisten Länder im gelben Bereich sind. Und es ist ja auch so, wenn Sie zum Beispiel mal schauen, da ist Italien, gehört zu den Ländern, die eigentlich eher instabil sind, aber auch Frankreich. Frankreich hat aber nach wie vor ein AAA, eine Höchstbewertung. Ja? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn die Amerikaner mit ihren Ratingagenturen den Euro ein bisschen platt schießen wollen. Da muss nur Moody's oder Fitch oder Standard & Poor's, die ja sehr eng liiert sind mit der amerikanischen Regierung, weil sie nämlich gesetzliche Vorteile als Monopol-Ratingagenturen haben. Ja? Das wird manchmal ein bisschen missverstanden, als wenn das private Organisationen sind. Das sind sie auch, aber nicht nur. Ja, und wenn jetzt die Amerikaner von ihrem Staatsdefizit ablenken wollen, dann bietet sich doch nichts mehr an, als den hasenfüßigen Europäern noch ein bisschen mehr Angst einzujagen. Und da hat man viele Pfeile im Köcher. Man wertet mal Portugal ab, dann wertet man mal Spanien ab, dann wertet man ein bisschen später, könnte man Italien mal anschießen. Ja, das ist ja alles kein Problem. Sie machen 10 Seiten irgendein Rating und dann haben Sie das schon, ja. Und sie finden immer Gründe, nicht? Sie finden immer Gründe, um zu sagen, dass sich jetzt was Neues ergeben hat. Die Arbeitslosigkeit steigt um 1% oder die Exportüberschüsse reduzieren sich oder lassen sich viele Sachen finden. Also Ratingagenturen, das ist ein toller Job. Haben übrigens auch eine 50%ige Gewinnspanne. Wenn Sie sagen, wie kommt das? Das ist kein Wunder. Monopolisten haben immer extra Gewinne, ja? Die Frage ist, ob sie ihren Job gut machen. Und in der Finanzkrise haben wir ja gewusst, als alle gemerkt haben, das System bricht zusammen, haben die Ratingagenturen gesagt, genau, ja, und haben dann den Stempel drauf gedrückt. Ja, das war extrem hilfreich im Nachhinein. Hier sehen Sie mal die anhaltenden Leistungsbilanzungleichgewichte. Und da ist es eben so, da haben wir auf der einen Seite den Euro-Durchschnitt, der geht ungefähr bei null. Das heißt, insgesamt, was die Importe und Exporte betrifft, ist das europaweit ausgeglichen. Und jetzt haben wir aber einige Länder, die eben sehr hohe Defizite haben, also die mehr importieren. Das sind die gelben Länder. Und dann haben wir die blauen Länder. Das ist hier komischerweise farblich anders dargestellt. Das wären eigentlich die obere Linie, müsste eigentlich grün sein. Wie das jetzt kommt, weiß ich auch nicht. Also auf meinem PC heute Morgen war das noch anders. Ich weiß auch nicht warum, ist aber egal. Also auf jeden Fall die obere Linie, das sind diejenigen, die einen Leistungsbilanzüberschuss haben. Und jetzt ist es ja so, wenn es insgesamt ausgeglichen ist, die einen Überschüsse haben und die anderen Defizite, das bedingt sich miteinander. Ja? Das heißt, wenn man sagt, Österreich und Deutschland zum Beispiel haben so hohe Leistungsbilanzüberschüsse und wir uns dann auf die Schulter klopfen und sagen, brav, brav, dann heißt das gleichzeitig, dass die Griechen und andere eben in der Regel ein Defizit haben, weil wir ihnen ja auch die Exportchancen wegnehmen. Das heißt, wir sagen ihnen einerseits, jetzt exportiert und produziert mal schön, um eure Schulden bezahlen zu können, gleichzeitig machen wir ihnen aber die Märkte streitig, sodass sie dazu nicht in der Lage sind. Beim früheren Reparationsgeschichten war das ja 1918 auch nicht viel anders. Hier haben Sie mal die Nettoersparnisse. Die einen Länder haben eine positive Ersparnisbildung gehabt und die anderen Länder, also das heißt die Südländer, die haben entspart, und zwar der private Sektor. Und interessant ist ja auch, dass wenn Sie sich mal den Stabilitätspakt angucken, da geht es ja immer nur um die Staatsverschuldung und der private Sektor ist vollkommen ausgeklammert worden. Und das war eben von Anfang an ein Konstruktionsfehler. Ich muss die Gesamtverschuldung eines Landes nehmen, das heißt die privaten und auch der staatliche Sektor. Und dieses Gesamtbild, das ist entscheidend, um zu entscheiden, ob das nun eine instabile oder eine eher stabile Angelegenheit ist. Und das hat man eben von Anfang an nicht gemacht. Und hier kann man auch sehen, dass sich das entspricht und dass nach Einführung des Euro die Privatverschuldung in diesen gelben Ländern überhaupt erst richtig zugenommen hat. Da hat das erst richtig eingesetzt. Und das hängt eben mit der Logik des Euro auch zusammen. So, wenn wir jetzt mal die ganzen Verursacher nehmen, können wir sagen, erstens die Märkte. Es hat hier eine Fehlbepreisung der Anleihen der Länder, die jetzt ein bisschen in Turbulenzen geraten, hat eine Fehlbepreisung stattgefunden, weil sie ein Spread, also einen Unterschied zu den Bundesanleihen, von 0,4% hatten, so gut wie gar nichts, über Jahre, über fast 10 Jahre. Das war dann ja wohl irgendwie eine Fehlbepreisung. Dann die Ratingagenturen, die immer ihr brav ihren Stempel drauf gedrückt haben, ja. Ist klar, sie werden von den Ländern bezahlt und dann ist man ja eher die Hand, die einen füttert, die beißt man ja nicht so gerne. Und das ist eben eine Fehlkonstruktion auch bei den Ratingagenturen, die darüber hinaus, was viele nicht wissen, gar nicht bei den Ländern nachfragen, ob die Daten okay sind, die ihnen da geliefert werden. Die sagen so, wir hätten gerne mal die und die Daten, könnt ihr uns die mal rüberschicken? Dann sagen die, ja, kennen wir schon, haben wir schon vorbereitet, wie jedes Jahr, ja, the same procedure. Und dann kriegen die die Daten. Und genauso wie Eurostat die griechischen Verschuldungsdaten nicht überprüft hat, so überprüfen die das auch nicht. Das machen die bei Unternehmensanleihen übrigens auch nicht. Das heißt, es findet überhaupt keine kritische Durchsicht der Bilanzen statt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Ratings dann eben eigentümlich ausfallen. Dann haben wir natürlich den Ministerrat, die EU-Kommission und ECOFIN. Ich meine, die Herrschaften, die jetzt zur Rettung des Euro angetreten sind, hätten das ja auch mal früher sehen können. Denn dieses eine Schaubild mit diesen schönen Ballons da, ja, mit den vielfarbigen, das ist ja allgemein bekannt gewesen. Das stand in der New York Times schon vor 2 Jahren drin. Es hat aber keiner für nötig befunden, auf diese Ungleichgewichte mal irgendwann hinzuweisen. Hat keiner gemacht. Und da kann man sich fragen, warum eigentlich nicht, liebe Freunde? Das Gleiche gilt für die Europäische Zentralbank. Ich halte es für eine Katastrophe, wie die Europäische Zentralbank auftritt. Warum? Von Herrn Axel Weber, der jetzt lieber in der Privatindustrie seine bekannten Daten, die er ja zugänglich hatte, da verwerten will, ja, um kräftig selber Geld zu verdienen, nicht? Ist ja ein Überläufer, also fragwürdigster Qualität, finde ich. Hat aber auch Herr Trichet im Prinzip versagt, und zwar und die Europäische Zentralbank insgesamt. Denn es ist ja so, es zwingt ja keinen die Europäische Zentralbank, den Geschäftsbanken diese Staatsanleihen abzunehmen, im Gegentausch als Collateral gegen frisches Zentralbankgeld. Sie hätten zum Beispiel sagen können, liebe Freunde, die griechischen Staatsanleihen, die Ratingagenturen können erzählen, was wir wollen. Wir sind hier der Souverän und haben zu sagen, was hier los ist in Euroland. Ja? Und dann hätten die sagen können, wir nehmen die griechischen Staatsanleihen nur noch mit einem Abschlag an. Und dann hätten wir innereuropäisch nicht einen Zinssatz, sondern differenzierte Zinssätze. Das heißt also, der griechische Staat hätte nicht mehr so leicht diese Anleihen unterbringen können. Und Sie wissen ja, was ein Ponzi-Schema ist. Ein Ponzi-Schema ist so ein Lawinensystem. Die Privatbanken besorgen sich für 1% bei der Zentralbank Geld. Was machen sie damit? Sie kaufen dem griechischen Staat für 7% die Staatsanleihe ab. Quizfrage, was machen Sie mit der Staatsanleihe? Sie marschieren zur Europäischen Zentralbank und kriegen dafür neues Geld. Jetzt frage ich Sie, was machen Sie mit dem neuen Geld? Antwort, Sie kaufen griechische Staatsanleihen. Und die Geschichte geht immer so weiter. Ja? Und das ist halt 10 Jahre gut gegangen. Und da hätte die EZB mal sagen können, Freunde, so geht das nicht weiter. Ja? Und von den Statuten her und den Regularien wäre das alles möglich gewesen. Wir können noch sehr, sehr viele Kritiken hier bringen, wie Sie wissen, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, 2-3 Minuten habe ich noch und dann aber wirklich, ja. Walter, wie immer, gell? Ich finde kein Ende. Ja, also es hat ja zwei Rettungsschirme im Frühling 2010 gegeben, Griechenland 110 Milliarden direkt bilateral und dann der European Financial Stability Facility, ja, muss man üben, bis man das so sagen kann, ja. Also ist so eine Fischers-Fritze-Geschichte. Und das ist auch eine komische Konstruktion. Insofern kann man da wirklich, sollte man drüber stolpern, von 750 Milliarden Euro insgesamt. Und das ist eine Zweckgesellschaft, ja, Zweckgesellschaft, Finanzkrise, genau, hatten wir ja schon mal. Und das ist natürlich eine verrückte Konstruktion, ja. Weil Sie haben hier eine Zweckgesellschaft in Luxemburg gegründet, deswegen ist Jean-Claude Juncker für die Eurobonds, er findet das ganz toll, weil die verdienen da Geld dran, ja, und sagen dann, wir sind die Mustereuropäer, die einen Budgetüberschuss haben, ja, Wunder, ja. Dann gründen Sie eine Zweckgesellschaft, dann haften die einzelnen Länder, dann nehmen Sie am Kapitalmarkt Geld auf, ja, für 3% ungefähr, 2,9, 2,8, so viel. Sie haften alle dafür, es ist also völlig risikolos. Das heißt, die Banken können sich bei der Zentralbank für 1% Geld holen. Für 3% kaufen sie der Zweckgesellschaft die Anleihen ab. Ja, das ist schon mal ein gutes Geschäft. Dann kriegen die Griechen das Geld, ja, was über diese Anleihe reinkam, und die legen dann neue Anleihen auf und da verdienen die Banken auch wieder dran. Da würde ich sagen, prima. Also wenn ich eine Bank wäre, würde ich sagen, diese europäischen Politiker, die sind klasse, ja, die können wir gut gebrauchen. Da verdienen wir an allen Ecken und Kanten. Und man kann sich ja mal fragen, warum gibt denn die Europäische Zentralbank den Ländern nicht direkt das Geld? Ja? Warum denn über so 1000 Umwege? Denn im Grunde kommt es aufs Gleiche raus. Nur in dem Moment, wo sie zweimal die Banken dazwischen schalten, kassieren die ungefähr 10-15% ab. Ja? Und den Griechen hilft es ja überhaupt nicht. Weil die Griechen zum Beispiel kriegen ja dann die Staatsanleihen für 6%. Und das ist nun zwar weniger als die 8 oder 10%, die sie sonst zahlen müssten, aber mit 6% kann ich kein Land retten. Das ist unmöglich. Denn gleichzeitig sollen die Leute ja geringere Löhne haben und der Staatssektor schrumpft. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft immer mehr und der Schuldenberg steigt trotzdem immer weiter. Und das ist völlig unmöglich, dass das funktioniert. Und kein Mensch an den Kapitalmärkten glaubt, dass das funktioniert. Die Kapitalmärkte sagen, wir haben die zu 30% sowieso schon abgeschrieben. Und so werden sie auch gehandelt, sofern sie gehandelt würden. Ja? Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Das heißt, die Länder selber haben von den Hilfen überhaupt nichts. Und wer gerettet wird, sind letztlich die Banken, auch österreichische, vor allem auch deutsche. Wenn Sie sich mal angucken, wer bei den irischen Banken, wer da die Assets hält, ja, das ist toll. Da finden Sie die deutschen Raiffeisenbanken, dann finden Sie Union Investment, da finden Sie die Sparkassen, dann finden Sie Goldman, da finden Sie die HSBC, da finden Sie Barclays, also alle bösen Buben sozusagen. Oder auch die tun, als wenn sie gute Buben wären, aber es nicht sind, nämlich Sparkassen und Genossenschaftsbanken, was ihre Oberorganisationen betrifft. Die sind da alle engagiert und die werden rausgehauen und den Ländern selber hilft das überhaupt nichts. Ja? Das ist also ein teurer Umweg und die EZB kauft ganz entgegen ihren Gepflogenheiten, kauft sie die Sachen nur so auf. Und gleichzeitig sagt sie, Tag der offenen Tür, wer will noch mal und hat noch nicht. Das heißt, es wird so zu 1%, es wird gesagt, maximal 1% bezahlt ihr und wir schieben so viel Geld raus, wie ihr haben wollt. Ja? Nicht? Das ist wie so jemand, der in Hamburg an so einem Wurststand, nicht? Und noch eine Wurst, sonst was, wer will nochmal und noch billiger. Und das ist natürlich problematisch. Und wir haben jetzt hier schon die Schwächen angesprochen, Bankenvollkasko. Und ich möchte kurz noch die beste Lösung ansprechen. Ja? Wie sähe denn die beste Lösung aus? Im Moment haben wir Durchwursteln. Es wird gesagt, die Länder sollen wachsen und die sollen sparen und dann wird das schon irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Eine zentrale EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik wird auch nicht funktionieren, weil da keiner Lust zu hat. Ja? Und wenn Sie sich die Haushaltskalamitäten angucken und auch wer den Rettungsschirm verwalten soll, die Kommission oder der Europäische Rat oder, das funktioniert nicht. Fiskaltransfers, Transferunion ist auch eine Überforderung. Die Eurobonds, das also alle haften, das wird auch nicht funktionieren. Das kennen wir aus Wohngemeinschaftszeiten, wo sie eine Gemeinschaftskasse hatten und jeder darf rausnehmen, was er will. Ja, dann können Sie sagen, ja, aber wir haben einen Polizist, der sitzt neben der Gemeinschaftskasse und kontrolliert, dass nicht die Leute zu viel rausnehmen. Aber das würde darauf hinauslaufen, dass die EU-Kommission à la Barroso und dieser Leute, dass die darüber entscheiden, wie der österreichische Bundeshaushalt auszusehen hat. Und das ist nicht akzeptabel. Das widerspricht auch dem österreichischen und deutschen Grundgesetz, wie immer was wir das nennen wollen. Ja? Und dieser EU-Kommission traue ich schon lange nicht über den Weg. Ja? Weil Herr Barroso in der Finanzkrise ist ja gar nicht da gewesen, er war nämlich mit seiner Wiederwahl beschäftigt. Und Herr Barroso ist auch mit dran schuld, dass die Griechen über viele Jahre so ein bisschen schummeln konnten. Weil das war nämlich sein Kumpel Karamanlis, der da die Mehrheit hatte damals. Ja? Und da hat man mal so drüber geschaut. Ja? Aus Parteisolidarität im gehobenen Sinne. Was wäre also die beste Lösung? Der letzte Satz. Die beste Lösung, die eigentliche Lösung, komme ich jetzt gar nicht zu. Ja, das ist so. Das steht dann. Das Buch sollte ja mal. Sie können mal reingucken. Ja. Also der Vorteil ist, dass nur 8 Euro kostet. Der Nachteil ist, dass er so dick ist. Ja. Müssen jetzt überlegen, was das bringt. Ja. Da stehen also andere Vorschläge noch drin. Und die beste Lösung wäre gewesen, man hätte gesagt, wir haben einen EU-Vertrag. Da haben die Europäer 15 Jahre lang drum gerungen. Da hat man das durch alle Parlamente gejagt, hat teilweise die Länder bearbeitet in der zweiten, dritten Abstimmung, dass sie den akzeptieren. Und dann hat man eine wunderschöne Hymne gehabt und hat ein Fest gefeiert und hat gesagt, unser EU-Vertrag mit Menschenrechten und allem drum und dran. Ja. Der war noch nicht ganz verabschiedet, da hat man ihn wegen der Finanzkrise und jetzt der Staatsschuldenkrise, hat man den schon über den Haufen geworfen. Das ist ja so. Da steht nämlich in § 123 drin, dass ein Land nicht für ein anderes Land eintreten darf. steht klipp und klar drin. Und was man jetzt macht, ist genau das Gegenteil. Und die EZB macht auch genau das Gegenteil von dem, was da drin steht, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Man hätte also als ersten Schritt, und das ist der vorletzte Satz, sagen müssen, liebe Freunde, wir haben einen EU-Vertrag und den müssen wir einhalten. So ist das leider. Und den habt ihr ja eigentlich auch gekannt, liebe Anleger. Ja, und wenn ihr nicht lesen könnt, solltet ihr euch lieber aus dem Geschäft zurückziehen. Und dann hätte man ein paar Wochen verstreichen lassen, dann hätten alle gesagt, das ist aber schlecht hier, mit denen ist man ausnahmsweise schlecht Kirschen essen, ja. Und dann hätte man sagen müssen, wir haben aber ein kleines Sonderangebot für euch. Und da hätte man sagen müssen, wir machen eine Umschuldung. Wir machen in Bezug auf die Staatsverschuldung, das ist der einzig richtige Weg, machen wir einen Schnitt, einen sogenannten Haircut, ja. Und das hätte bedeutet, zum Beispiel die staatsnahen Banken hätten von den Anlegern, die also diese Anleihen besitzen, hätte man die aufgekauft, hätte den Zins reduziert, hätte sie gestreckt, hätte sie um 20-30% reduziert und hätte dafür gebürgt, dass diese restlichen 70% dann mit Laufzeitverlängerung, dass das eingehalten wird. Man hätte also einen hohen Zinssatz getauscht, einen relativ hohen Zinssatz gegen Sicherheit. Und dann hätten praktisch die Finanzinstitute, die hätten dann dafür bezahlt. Den Weg hat man aber eben nicht gewählt. Also Schuldenschnitt plus Einhaltung des EU-Vertrages wäre die Alternative gewesen. Warum hat man es nicht gemacht? Weil man eben ein Hühnerhaufen ist, ja? Das ist das Haus Europas ist praktisch ein Hühnerhaufen, wo alle Staatschefs, gockelartig ja auch teilweise, ja, auf der Stange sitzen und dann guckt ein Finanzfuchs rein, dann fliegen alle wild durcheinander, ja? Und dann fliegen die Federn runter. Und der Steuerzahler ist dann derjenige, der die wieder aufhegen darf, indem er mit seinen Steuern da gerade stehen darf. Deswegen wäre das meiner Meinung nach der beste Weg, der aus verschiedenen Gründen nicht gewählt wurde. Okay, Entschuldigung, dass so lange war.
Kann man hier ein Fenster aufmachen?
Aufgrund der vorgeschrittenen Zeit möchte ich auf meine Fragen verzichten und ich denke, wir beginnen gleich mit der Diskussion. Darf ich Sie einladen, in das Mikrofon zu sprechen?
Okay. Mich würde interessieren, warum nur Europa jetzt vorkam, weil ich, soweit meine bescheidene Meinung ist, ja, sind ja die USA nicht unbeteiligt gewesen.
Vielleicht sammeln wir ein paar Fragen, oder? Sammelt man ein paar Fragen, gell?
Inwiefern sind die denn beteiligt gewesen?
Meines Wissens nach, wobei, ihres ist sicher größer,
das wissen wir.
Hauptsächlich über Spekulationen auf dem Immobilienmarkt. Also das war natürlich einer dieser Auslöser dieser Finanzkrise, so wie ich es medial mitbekommen habe.
Genau, der ursprünglichen, ja, der Subprime-Krise vor zweieinhalb Jahren. Aber die Immobilienkrise, die Sie in Spanien, Portugal, also besonders Spanien, ja, da können Sie minutenlang oder viertelstündlich über solche unbewohnten Wohnblocks fliegen, ja, das ist sehr impressionant. Schade um die Landschaft allerdings. Da sind wir Europäer schon selber dran schuld. Und die Amerikaner waren schlau genug, da rein nicht zu investieren.
Nachdem jetzt in diesem Jahr wir 7 Billionen Menschen auf der Welt sind, habe ich mal ganz kurz überlegt.
Milliarden.
Das danke auch. Ja. Danke. Also 7 Milliarden sind wir auf der Welt. Diese Rettungspakete, berichtigen Sie mich bitte, und das frisch gedruckte Geld wird so etwa 3 Billionen ausmachen, würde ich sagen. Wenn man hier, was ja eigentlich die Absicht war, die gesagte Absicht, dass die reale Wirtschaft gefördert wird, könnte man ja jedem Erdenbürger schwache 400 Euro in die Hand, oder waren es Dollar, ich weiß das gar nicht, in die Hand drücken. Wenn man das auf die bezieht, die das Steuergeld dann aufbringen, also die westlich entwickelte Welt, das sind ungefähr 2 Milliarden, danach werden das etwa 3.000 Euro und diese Gelder würde an den Banken vorbei direkt in die Wirtschaft fließen. Ich sage das deshalb, weil ich habe früher mal irgendwas von einem Primat der Politik gehört, den ich eigentlich schon lange nicht finde. Und vielleicht hängt das damit zusammen, aber vielleicht erklären Sie mir es. Genauso bei den CDS seit November auf Initiative von Frau Merkel, sollen diese Naked-CDs verboten werden.
Sie sind es, ja.
Sie sind, glaube ich, noch nicht verboten.
Doch, sie sind in Deutschland verboten, ist nur völlig egal,
ja, aber nicht
in London gehandelt werden.
Ja, ja, England ist dagegen. England ist dagegen. Auch hier der mangelnde Primat der Politik. Und dann noch eine letzte Frage. Alles wird im BIP ausgedrückt. Erstens weiß ja niemand, wie hoch das BIP ist, aber noch gehört das BIP nicht zur Gänze dem Staat. Ich würde es also anständig und betriebswirtschaftlich finden, wenn man es von der Einnahmenseite her prozentmäßig austreten würde. Die Prozentsätze wären allerdings das 3- bis 4-fache vom BIP. Danke.
Das sind die Fragen. Ich hoffe.
Eine ganz bescheidene Frage. Jetzt mit Japan, habe ich jetzt gesehen in den Nachrichten, hat sich auf 200% des BIPs verschuldet. Wie viel kann sich eigentlich ein Staat maximal verschulden? Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dieses Geld wieder zurückzuzahlen? Oder ist an das überhaupt nicht gedacht?
Ja, also was Japan betrifft, ist das linke Tasche, rechte Tasche. Die japanische Bevölkerung geht zu ihrer spart, ja, beim Postcheckamt, und der Staat, der kriegt das Geld und gibt's aus. Das heißt, in Japan, man kann sich auch fragen, warum stört man sich an 70% Staatsverschuldung in Spanien und nicht an über 200, und jetzt wird's ja noch ein bisschen höher, erstmal kurzfristig in Japan, ja? Und das hängt damit zusammen, dass eben die Japaner eine unabhängige Zentralbank haben, die ihnen das Geld direkt zur Verfügung stellen kann. Und in Euroland haben wir uns da ja selbst gefesselt. Ja, das ist ja der Obertrick gewesen. Und zweitens kommen die Spargelder durch die Sparer rein. Das heißt, die Leute sparen, gleichzeitig müssen sie verschuldet sich der Staat, aber die Zinsen, die er zahlt, die kriegen ja die Sparer. Und wenn sie das irgendwann mal über höhere Steuern bezahlen müssen, ja, dann tun sie es eben. Und sie haben gefragt, gibt's eine maximale Grenze nach oben, wie weit das gehen kann mit der Gesamtverschuldung? Wenn sie eine Zentralbank haben, die das alimentieren kann, ist es nach oben offen. Allerdings ist es so, dass die Japaner unter Druck geraten, und irgendwann werden die Ratingagenturen, werden die da auch zuschlagen, ja? Ich meine, was Japan im Moment beweist, ist, dass wenn man zum Beispiel Atomkraftwerke baut, dann muss man mit besonderen Ereignissen rechnen. Und dann hat man eine richtige Krise. Und deswegen sind ja die Wörter so ähnlich, nicht? Tsunami und Kernschmelze und so. Und das ist auch kein Zufall, weil es sich im Prinzip um Phänomene in Extremistan handelt, ja? Und zu ihrer Frage, warum sollte man nicht das Geld nehmen und den Leuten direkt aufs Konto buchen? Ja, das könnte man. Es gibt Vorschläge von Leuten, die sagen, dass das frische Geld, was die Zentralbank ausgibt, nicht mehr im Tausch gegen Wertpapiere von den Geschäftsbanken ausgegeben werden soll, sondern dass das auf das Konto jedes Bürgers gebucht wird, ja? Und das könnten pro Jahr ich kenne es nur für Deutschland, angesichts auch der Wachstumsrate, könnten das 600 bis 800 Euro sein. Und das hätte natürlich auch eine verteilungspolitische Wirkung, weil nämlich jemand, der viel Geld hat, dem sind die 600 bis 800 relativ egal, aber jemand, der zum Beispiel in Deutschland heißt es Hartz IV empfängt und 375 Euro im Monat bekommt, wie man damit überleben kann, weiß ich nicht, aber wenn diese Person dann 600, 700 Euro im Jahr mehr bekommen würde, das hätte natürlich eine Auswirkung. Insofern hätten sie auch einen Umverteilungseffekt. Kann man machen. Nein, das haben wir nicht, richtig.
Wenn all diese Hühner in der EU mit ihrem Gockel die Geldpolitik weiter so verfolgen, wo wird das letztendlich enden?
Jetzt machen wir eine zweite Frage. Will noch jemand eine zweite Frage? Der Herr? Haben wir noch ein Mikro?
Sie haben wieder angesprochen, die Ratingagenturen. Warum werden eigentlich die wenigen Ratingagenturen, die der amerikanischen Regierung nahestehen, eigentlich weltweit akzeptiert? Warum wehrt man sich nicht gegen die Einflussnahme, die von einigen nicht kontrollierbaren Institutionen ausgeht?
Das ist eine unglaublich gute Frage, und ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Es ist ja so, man sagt immer, die Amerikaner haben diese Ratingagenturen durchgedrückt. Stimmt. Aber wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die deutsche Bundesaufsicht für die Wertpapiergeschichten, ja, also die BaFin und andere Institutionen, dann werden Sie sehen, dass die teilweise bei bestimmten Anleihen vorschreiben, dass diese großen Ratingagenturen genommen werden. Und die EZB ganz genau das Gleiche. Ja? Bei bestimmten großen Anleihetypen müssen diese Ratingagenturen, und die werden namentlich aufgeführt, müssen diese drei eingeschaltet werden. Und ich frage die Leute auch immer, warum begebt ihr euch in die Abhängigkeit der Finanzmärkte und der Ratingagenturen, die alle bestimmte Interessen verfolgen, und ihr macht euch hier zum Kasperl im Grunde, ja? Das ist mir unbegreiflich. Vor 3 Wochen war in Frankfurt eine Diskussion mit dem Wolfgang Schäuble, deutscher Finanzminister, ja? Und da hat der, und da wurde er auch gefragt, was soll das mit den Ratingagenturen? Und da hat der gesagt, ja, das will ja keiner machen. Das ist aber eine glatte Lüge, ja? Es ist so, dass Sie weltweit 20 bis 30 durchaus in Frage kommende, gut gesettelte Ratingagenturen haben. Und Sie müssten nur sagen, dass von den 2 Ratingagenturen, die das in der Regel machen, eine nicht zu diesen 3 Großen gehören darf. Da können Sie einen Einzeiler in einem Gesetz machen und schon ist das Problem gelöst. Es ist mir schleierhaft, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall massive Dummheit. Zu der Frage, wo führt das hin? Ja, das ist eine gute Frage. Das Grundproblem ist ja, dass wir immer mehr Schuldenberge aufhäufen. Und zum Beispiel Herr Glötzl, wir haben ja heute Mittag drüber diskutiert, er hat ja auch einiges dazu geschrieben, ja. Und der Punkt an der Geschichte ist, wenn wir Vermögen aufbauen und einen Zins beziehen wollen, einen positiven Zins, müssen wir irgendwo einen Schuldner haben, der bereit ist, das Geld zu leihen und den Zins zu zahlen. Das heißt also, die Vermögen wachsen und die Schulden müssen mitwachsen. Und das ist natürlich ein Danaer-Geschenk sozusagen, was wir mit Vermögensbildung haben. Und jetzt ist die Frage, was tun? Ist ein Währungsschnitt? Sollen wir jeden 3 Nullen wegkürzen auf seinem Konto, sofern sie da sind? Sollen wir eine Währungsreform machen? Wie können wir Luft aus dem Luftballon lassen? Denn das Problem ist ja, wir haben praktisch einen Verschuldungsluftballon, da wird kräftig Luft reingepumpt. Dann ist er irgendwann überfordert, gibt's ein kleines Loch, geht die Luft raus, ja? Jetzt die Frage, was machen wir? Antwort, nehmen wir an, Kindergeburtstag, sind zu wenig Luftballons da, ja? Wir machen den auf und blasen kräftig neue Luft rein, ja? Und möglichst viel, ja? Weil wir damit rechnen, dass die Luft wieder rausgeht. Und jetzt wird der Ballon größer und das Loch aber auch. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht den Luftballon wegwerfen wollen, dann müssen wir noch kräftiger reinblasen. Und das ist ja kurz gesagt die Situation, die wir bei diesen Verschuldungssituationen haben. Wir blasen immer mehr in den Luftballon rein und es gibt immer mehr Risse, ja. Und wo soll das enden? Das ist die große Frage. Wir wollen halt eine Deflation und Arbeitslosigkeit und Wertvermögensverluste, das wollen wir verhindern. Schön und gut. Aber gleichzeitig potenzieren wir ja die Probleme, in denen wir dann eigentlich überhaupt erst stecken. Und es wird weitere Krisen geben und viele Länder im Euroraum werden nicht auf die Beine kommen, ja. Außer wir lassen da mit den Schulden, also mit den Zinsen, die da fällig werden, gibt man noch mal kräftig nach. Gibt ja auch Leute, die These vertreten, dass es einigen Regierungschefs nicht ungelegen kommt. Man macht jetzt erstmal eine Schocktherapie à la Naomi Klein, ja. Am besten durch Sozialdemokraten und Spezialdemokraten und Sozialisten in Griechenland. Die führen das Ganze durch, ja. Und wenn man dann meinetwegen die Institution der Arbeitnehmer und bestimmte Inflexibilitäten des Arbeitsmarktes abgeschafft hat, dann sagt man, ja, jetzt haben wir gemerkt, dass das nicht geht und dann kommt die Umschuldung. Aber die Reformen sind vorher durchgezogen worden, ja. Also bösartige Politologen sagen das und vielleicht haben sie ja recht.
Darf ich ein Beispiel, dieses Dilemma vielleicht schildern, wie ich mir es vorstelle? Also das heißt immer, die schlechten Schuldnerländer, zum Beispiel Griechenland, das kaufen die Griechen zum Beispiel VW, haben aber kein Geld. Also borgen sie von unseren Banken das Geld aus. Das Geschäft hat an sich Deutschland gemacht, indem sie VW geliefert hat, hat Österreich mit dem Blech gemacht. Und das heißt, jetzt müssen wir, die Griechen müssen jetzt sparen. Also, und das heißt jetzt, sie können keine Autos mehr kaufen. Wohin verkaufen wir dann unser Blech und Deutschland Autos?
An die Japaner, an die Chinesen, ja.
Wer hat?
Bitte, ja.
Seit wann gibt es eigentlich Ratingagenturen?
Mitte der 70er Jahre wurde dieses Monopol geschaffen.
Wie die Goldbindung aufgehoben wurde?
Nee, er war unabhängig davon.
Bisschen später, oder?
Außerdem, Ratingagenturen sagen nicht, die sagen ja nicht das, was wir ihnen unterstellen, sondern sie sagen, sie geben den Marktakteuren eine Hilfestellung, damit sie es ungefähr einschätzen können. Ja? Ich halte das teilweise für unsinnig, weil zum Beispiel Frankreich AAA ist unsinnig und dass die Amerikaner noch das beste Ranking haben, ist vor allem Treppenwitz. Und Griechenland wurde genau zu der Zeit heruntergestuft und das hat ja die ganze Sache erst in Gang gesetzt. Ja? Griechenland wurde runtergesetzt, das war nicht mehr A3 oder A-, und in dem Moment durfte die EZB die Anleihen nicht mehr aufnehmen. Ja? Und dann ging das hin und her, ging dann los. Zur gleichen Zeit wurde das kalifornische Rating hochgehoben auf politischen Druck, weil ja die Kommunen und die States mächtig in Schwierigkeiten sind, obwohl die viel schlechter dastehen, was ja dann auch die Wahlen gezeigt haben. Da kann man sehen, was für ein Treppenwitz das im Prinzip ist, ja?
Schlechte Antwort dazu. Wegen Griechenland.
Ja, mit Griechenland, mit den Exporten. Das Problem ist, dass Griechenland ja nicht so wichtig ist für die Exporte letztlich. Die Frage ist, wie kann das Land wieder auf die Beine kommen? Und es gibt ja den Vorschlag, dass man die Drachme wieder einführt, dass dann eine Abwertung stattfindet und eine nominale Abwertung und dass dann das Land wieder höhere Exportchancen hat. Aber angesichts dieses enormen Schuldenstandes ist es gar nicht möglich, weil Griechenland eben nicht so eine Exportindustrie hat. Da hat man Tourismus, da hat man Spiros Latsis und die Schifffahrt und solche Dinge, ja. Man kann mit Pfirsich- und Olivenverkauf ist es völlig unmöglich, also diese Defizite abzubezahlen. Deswegen ist auch der Vorschlag, aus dem Euro rauszugehen, für den ich an sich wäre, ja, der ist in dem Sinne auch nicht gangbar, weil man gar nicht so superlative Exporterfolge haben könnte. Für Österreich und Deutschland ist es von der Exportsituation her eigentlich ist es eigentlich egal.
Ja. Welche Rolle spielen die Steueroasen, das Steuerdumping bzw. die Steuerhinterziehung? Fördern die auch diese Krisensituation oder hat das keine Auswirkungen?
Ja, sicher.
Bitte, ja. Es ist jetzt ungefähr 85 bis 90 Jahre her, dass es auch eine sehr einschneidende Finanzkrise gab. Damals haben die noch unabhängigen Notenbanken völlig anders reagiert, mit dem Effekt, dass es eine langjährige Depression gab. Ich glaube, man muss den heutigen Notenbankern zubilligen, dass sie ein bisschen wie die Kaninchen auf diese Schlange der Depression starren und daher das Rezept des Lord Keynes sehr, sehr intensiv anwenden. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nur Dummheit, sondern es ist ein Rückblick auf historische Fakten. Das ist das eine. Und das andere, Sie sagen, der Geldumlauf wird immer wieder aufgebläht und aufgebläht. Meine einzige Hoffnung wäre, dass das Wirtschaftswachstum, ich meine jetzt das globale Wirtschaftswachstum, diesem aufgeblähten Geld wieder einigermaßen nachkommt. Was halten Sie von so einer Möglichkeit?
Das glaube ich nicht, weil nämlich die Wachstumsraten in den entwickelten Ländern 1-2% liegen und die Realzinsen für die Unternehmen und diejenigen, die sich Kredite im privaten Sektor holen, die liegen deutlich drüber. Das heißt also, die Verschuldung wird relativ zum BIP, wird das immer weiter steigen. Das ist ein klarer Fall. Wenn Sie sagen, ja, was ist denn die Alternative? Sollen wir eine Deflation laufen lassen? Da hatten wir das Beispiel in der Weltwirtschaftskrise, ja. Und da haben Sie recht. Also der Ben Bernanke zum Beispiel in den USA sagt, ja, wir machen jetzt dieses Quantitative Easing und diese ganzen Aktionen, die mache ich deswegen, weil ich da Jahrzehnte über die Weltwirtschaftskrise geforscht habe und daraus haben wir gelernt und heute mal was anders, ja. Und der Friedman sagt, ja, die Zentralbank war zu restriktiv, die ist sowieso schuld gewesen, und da sind sich dann alle einig, ja. Das ist schon richtig. Ich habe ja gesagt, ich sehe da ein Problem mit dieser Inflationierung. Und ich weiß nicht, wie man das ohne hohe soziale Kosten jetzt runterfahren könnte. Ich weiß nur, dass in der großen Depression in Bezug auf Bankenregulierung ein völlig anderer Kurs gefahren wurde. Nicht? Da gab es ja, wir hatten heute Morgen schon mal drüber geredet, Glass-Steagall-Act, da gab es das Trennbankensystem, da gab es eine richtig schöne Finanzkontrolle und bis in die 70er Jahre hat das dann ja in den USA und anderswo auch wunderbar funktioniert. Mit anderen Worten, diese Lehre aus der damaligen Krise, die hat man scheinbar leider vergessen mittlerweile, ja. Und da kann man sich fragen, woran liegt das? Und dann kommt die Sache mit dem Primat der Politik ins Spiel, dass das eben sehr, sehr wohl organisierte, mächtige, mit guten Anwaltskanzleien bestückte Institutionen sind, die den Politikern, die ja eher so Selfmade-Figuren sind zum großen Teil, ja, und die teilweise ja auch hoffen, dass sie dann irgendwann übernommen werden, wenn sie vernünftig agieren, kann man ja Dutzende von Beispielen nehmen, hat sie die ja vorhin als Überläufer bezeichnet, wenn die Leute gut sind, werden sie gleich weggekauft, ja? Oder sie werden dann später bedacht, wenn sie sich vernünftig verhalten haben. Und da ja leider der heutige Durchschnittspolitiker-Typus sich immer mehr des eigeninteressierten Akteurs annähert, ist das eben ein Problem, wenn wir keine gemeinwohlorientierten Figuren da an der Spitze haben.
Und die Steuerhasen. Die Frage wegen die Steueroasen.
Ja, die Steueroasen sind natürlich total wichtig, weil wenn Sie einen Hedgefonds richtig machen wollen und da keine Regulierung haben wollen und dass da nicht richtig reingeguckt wird, dann müssen Sie natürlich in eine Steueroase gehen. Die Frage ist natürlich, was ist eine Steueroase genau? Da haben wir auch viele europäische Länder, die Steueroasen aus deutscher Sicht sind. Da gehört dieses Land ja zum Teil auch dazu. Auch die Schweiz, Luxemburg und so weiter. Und das führt natürlich zu einem immer weiteren Auseinandergehen der Vermögen. Wenn ich heute einen Lohnabhängigen habe, der kann auch nicht in eine Steueroase gehen und sich da steuerlich veranschlagen lassen. Den wird mit Sozialabgaben 50% seines Lohnes, zum Beispiel einer Krankenschwester, und so viel verdienen die ja nur auch nicht, die werden 50% los insgesamt. Ja? Wenn ich jetzt mir jemanden anschaue, der Kapitaleinkommen hat, dann ist es so, wenn er dumm ist, zahlt er 25% in Deutschland Abgeltungssteuer. Und wenn er nicht ganz dumm ist, dann geht er nach Luxemburg, macht eine Stiftung und zahlt so gut wie überhaupt nichts. Ja? Der Rest ist ein persönlicher Bargain mit dem Finanzamt. Und Müllermilch macht es genauso. Und unsere wunderschönen Rennfahrer, die gehen dann irgendwo in einen Schweizer Kanton, wo sie eine halbe Stunde in Zürich sind. Und statt 30 Millionen zahlen sie dann 2, ja, persönlich zu vereinbaren mit ihrem dem Steuerbeamten im entsprechenden Kanton dann. Das heißt also, die Steueroasen führen dazu, dass man viel mehr Aktivitäten machen kann, die nicht beaufsichtigt werden. Und sie führen dazu, dass die Einkommen und Vermögen immer weiter auseinandergehen. Weil die reguläre Arbeit machen, die werden die Hälfte von vornherein los, bevor sie überhaupt das auf ihrem Konto sehen, weil das ja schon abgezogen ist. Und die anderen können sich dem entziehen. Und das ist eben eine gravierende Ungerechtigkeit, die auch durch die neuen Doppelbesteuerungsabkommen, Zinsbesteuerungsrichtlinie und sonst was, wird das überhaupt nicht behoben. Und das ist natürlich skandalös, ja. Die Dummen arbeiten und also die arbeiten, sind die Dummen. Und die aus irgendwelchen Gründen, die Erbschaften kommen ja dazu, dass jetzt eine Riesenumverteilung durch den Erbschaftsprozess in Gang gesetzt wird. Und eine richtige Erbschaftsbesteuerung haben wir weder in Deutschland noch in Österreich. Und die Vermögenssteuer haben wir, glaube ich, auch beide abgeschafft. Mit anderen Worten, freie Fahrt fürs Kapital, ja. Klingt wie ein oberflächlicher Spruch, aber es ist leider wahr. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn das Kapital dann überall Anlage sucht, nicht richtig findet, dann werden künstliche Produkte konstruiert, dass da kurzfristig eine hohe Rendite rausspringt. Und check out of the box, irgendwann ist das Spiel vorbei.
Zur Frage Euro und Einzelwährungen. Gibt es da Modellrechnungen, was jetzt günstiger wäre? Es wird immer wieder diskutiert, dass zum Beispiel die Lira und der Drachme und so Vorteile brächte. Also ob das jetzt für uns in Österreich Vorteile brächte, wenn der Lira wieder eingeführt ist, weiß ich nicht. Gibt es da irgendwelche Rechnungen oder kann man das objektiv sagen?
Rechnung gibt es keine. Es gibt halt, aber entschuldige. Ja.
Modellierungen.
Sie haben vorhin gesagt, dass sich die Schulden und die im Umlauf befindliche Geldmenge die Waage halten müssen. Wir wissen jetzt alle, wo die Schulden sind. Wo ist das Geld?
Das steht auf dem Papier. Und wenn Sie es sehen wollen, ist es dann nicht mehr da, ja? Weil wenn Sie dann das einlösen wollen, dann werden die Assets entwertet. Und wenn alle Menschen, es gab doch von diesem französischen Fußballspieler, wie ist denn der doch? Gab es doch diese Aktion, ja? Ja, genau. Und das war erstaunlich. Da ist ein Fußballspieler und so ein paar Spaßvögel, ja? Und die sagen an dem und dem Datum, vom Vierteljahr oder wann das war, oder ein bisschen länger, dann gehen wir alle zur Bank und heben das Geld von unserem Girokonto ab. Und da haben sich sogar der französische Finanzministerin, glaube ich, gell, hat sich dazu geäußert und sogar der Chef der französischen Zentralbank, ja, bloß zu Hause bleiben, ja, nicht ausprobieren, es geht doch so auch, ja, und keine Ahnung. Wenn man die Probe aufs Exempel macht, dann war's das, ja. Das ist eben so. Das ist fraktionelles Reservebanksystem, ja. Das beruht auf Vertrauen, Glauben und dass die Menschen wirklich glauben, dass diese Reservefonds, wenn ein großes Institut zusammenbricht, dass die dann langen. Und ich darf Ihnen verraten, die langen garantiert nicht. Ja? Und es gab einen Gerichtsprozess in Deutschland vor einiger Zeit, Vierteljahr. Da ging es darum, ob die Einlagensicherung der Privatbanken, ob die zahlen muss. Da hat das Gericht gesagt, nö, müssen sie nicht. Das ist ein Akt der Freundlichkeit. Wenn die Menschen aber ihr Geld anlegen, dann denken sie, dass das sicher wäre und dass sie da einen absolut verbrieften Anspruch drauf hätten, dass sie dann eine Auszahlung kriegen würde, ja? Weil da steht's ja da. Aber das ist ein Irrtum. Also da gibt's viele Irrtümer in Bezug auf das Geld und wie sicher es ist und dass man rankommt. Und das Schlimmste ist sowieso die Einlagensicherung, weil dann gehe ich, wenn ich meine, dass es sicher ist, gehe ich zu dem, der mir den höchsten Zins bietet. Und da Risiko und Zins immer zusammenhängen, muss das derjenige sein, der das riskanteste Geschäft betreibt. Das heißt, mir geht es um eine sichere Anlage, ich gebe es aber jemandem, der riskante Anlagen macht. Das ist das Problem. Und in Bezug auf die Lira oder die Drachme, also da gibt es garantiert einige Modellberechnungen, aber die spielen der Debatte im Moment nicht so eine Rolle. Man denkt da eher so argumentativ, stylized facts mäßig. Und die Frage ist eben, was würde passieren, wenn die Drachme und Lira wieder eingeführt würden? Was würde dann mit der D-Mark, nehmen wir mal an, die gibt's auch, und mit dem österreichischen Schilling, der sowieso an die D-Mark gebunden war, ja, was passiert mit denen dann? Und die würden natürlich kräftig aufwerten, hätten also schlechtere Exportchancen. Könnte man sagen, ist eh gut, weil sich dann diese Ungleichgewichte ausgleichen. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Nicht in Kärnten, da gehen die Flugzeuge noch und nöcher drüber und die Leute geben dann 400 Euro aus und in fernen Landesgegenden, ja, gucken sich dann Tempelruinen oder Elefanten an, ja, weil es da eben Preisverzerrungen gab und wenn die Drachme wieder eingeführt wird, könnte man wieder für 5 Euro Gegenwert ein schönes Abendessen mit Rezina und Gyros in allem drum und dran, ja, wie es früher mal so schön war. Vor 1 Euro, nicht? Aber die Gegenrechnung ist eben, dass der Euro auch wirklich Vorteile bringt. Zum Beispiel fallen 27 Spekulationsmöglichkeiten oder 26 aus, indem ich nämlich nicht mehr gegen die einzelnen Währungen spekulieren kann. Und das ist auch ein Vorteil. Die entscheidende Sache ist, wir müssen den Euro beibehalten und trotzdem müssen die Länderrisiken sich in den Anleihenpreisen widerspiegeln. Und das geht eben nur, wenn man die Eurobonds nicht hat und wenn man zulässt, dass die Märkte, ja, die kann man ja auch mal loben, dass die da für den Zinsspread sorgen, wenn man das zulässt und wenn man glaubwürdig macht, dass es keine Rettungsaktionen gibt. Das wäre die Lösung.
Und als Zusatz jetzt noch, vor kurzem wurde diskutiert Nord-Süd-Euro. Was ist Ihre Meinung?
Ja, das kommt natürlich aus Deutschland, ja, weil da gibt's Aldi Nord und Aldi Süd, gell? Und das hat sich bewährt, ja. Da kriegen sie Lebensmittel und das sind somit die Brüder Aldi, übrigens auch Steuerflüchtlinge, ja. Zum Thema Steuer, also wo sie sind, verrate ich jetzt nicht, um mich nicht ganz unbeliebt zu machen. Dem ist das geschuldet und das ist natürlich der Gedanke von Herrn Henkel, ja. Und auch von der UBS und dieses Schaubild vorhin war von UBS, ja, mit den Gelben und den Grünen, nicht? Und ich glaube nicht, dass das so viel bringen würde.
Denn die einen würden stark abwerten, die anderen würden stark aufwerten. Und ich habe ja schon gesagt, was sollen die Griechen, selbst wenn stark abgewertet wird, was ist da so viel zu exportieren? Das ist ja auch positiv, weil das Land nicht so zerstört ist. Ja, nicht jede Insel hat um die nächste Ecke hat also einen Industriepark. Das ist ja auch schön, nicht nur für Touristen. Ist gut für die Landschaft, ist gut für die Menschen, für die Tiere und so weiter. Ja. Wenn es dann auch noch eine reguläre Mülldeponie gäbe. Gibt es auf keiner griechischen Insel, aber okay. Ich finde den Euro richtig, wegen dem Spekulationsmotiv, und man muss eben dafür sorgen, dass die Länderrisiken richtig ausgedrückt werden.
Bin ich da? Eine Frage, die vielleicht etwas naiv klingt. Was halten Sie von einer neuen Golddeckung? Man könnte durch eine starke Aufwertung, könnte man diesen Geldüberhang sozusagen etwas entschärfen. Natürlich bei einer globalisierten Wirtschaft, weiß ich nicht. Aber Amerika hat ja an und für sich mal Goldbesitz verboten und hat dann auch dann später den Goldpreis wieder hinaufgesetzt. Ob das weltweit geht, weiß ich nicht. Aber im Prinzip. Danke.
Gibt es noch eine Frage? Okay.
Ja, die Goldgeschichte ist natürlich so ein Lieblingsding von einigen österreichischen Ökonomen und auch von einigen konservativen Leuten, die das dann auch teilweise mit der Entnationalisierung des Geldes kombinieren. Das Problem ist, es ist halt relativ wenig Gold da, gell? Und wenn ich mir mal überlege, dass die Währungen sich nach dem Goldpreis ja auch richten sollten und ich mir dann angucke, wie der Goldpreis abgeht, dann hätten wir hier aber die wunderschönste Deflation aller Zeiten. Abgesehen davon würde die Goldproduktion ja gestärkt und das wäre ökologisch ein Superdesaster. Wenn Sie sich mal angucken, wo Gold geschürft wird, das ist schlimm. Wenn Sie sich anschauen, wie viel Gold pro Jahr neu in die Weltwirtschaft eingespeist wird, dann ist das vom Prozentsatz unter dem Wachstum des Weltbips. Ja? Mit anderen Worten, wir könnten das nur über sinkende Preise realisieren. Und das ist natürlich ist auch ein Problem. Ja, da werden sich nicht nur die Keynesianer fragen, ob das so sinnvoll ist. Wenn schon, dann könnte man das anders machen. Es gibt ja den Vorschlag von Warenreservewährung. Ja, und es gibt eine hohe Korrelation zwischen dem Preis für Bausteine für Häuser und dem BIP. Und Sie können den Vorschlag machen, dass Sie einen BRIC-Standard einführen, ja? Und das würde so aussehen, Sie definieren einen Euro in Bezug auf drei Backsteine, meinetwegen, drei Backsteine, einen Euro. Und wenn Sie eine Inflation haben, das Geld entwertet wird, dann werden die Leute die Steine kaufen, ja? Ist natürlich die Frage, wie viele Milliarden Steine müssen Sie da aufstapeln, ja? Aber das ist ein Vorschlag, ohne Gold zu einer wahren Reservewährung zu kommen. Und das wäre schon machbar, wenn Sie keine Reallieferung haben würden. Das klingt verrückt, nicht? So Hausziegel und Steine da zugrunde zu legen, aber so Vorschläge gibt es von Herrn Tiedemann und anderen. Aber Gold, glaube ich, sollte man nicht machen. Weil die Goldproduktion auch nicht so regelmäßig anfällt, wie das immer behauptet wird von den Leuten, ja. Ist mir schon klar, ja, der Polite, gell, von der sich da mit einer einfachen Formel als Oberökonom aufschwingt, oder beispielsweise der Uberto de Soto, ja, das sind so Leute, die das vertreten. Also so im marktlibertären Lager wird das vertreten. Ist an sich eine nette Idee, aber ist unrealistisch. Außerdem hat der Goldstandard ja auch nicht Wirtschaftskrisen verhindert in der Vergangenheit. Das ist ja nun mal auch wahr.
Wenn sich Schulden auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was produziert wird, immer ausgleichen, warum sollte ein Staat oder interessiert sein oder daran interessiert sein zu sparen? Er könnte ja immer neue Schulden aufnehmen und das Geld in der Wirtschaft dann verteilen, würde nichts ausmachen, oder?
Im Prinzip gibt es kein oberes Limit der Staatsverschuldung, wenn ich eine Zentralbank habe, die mich bedient. Und wenn ich die Schulden nicht in ausländischer Währung habe. Das ist richtig. Die andere Seite der Medaille ist, wenn ich das irgendwie in Schach halten will, dann wird der Prozentsatz des Bundeshaushaltes wird immer mehr für den Zinsdienst muss immer mehr dafür aufgewandt werden, ja? Und das ist natürlich undemokratisch, weil wenn Sie immer höhere gebundene Kosten haben in einem Haushalt, dann brauche ich überhaupt nicht mehr wählen, wenn ich keine Verteilungsmasse mehr habe. Ja? Da ziehe ich die Personalkosten, die fixen Kosten, die sowieso anfallen, ab. Und wenn das unter, sagen wir mal, 30% geht, können wir uns die Wahlen ersparen, weil es nämlich über nichts mehr zu verfügen gilt. Das ist ein pragmatisches Gegenargument.
Ich danke. Okay, machen wir noch einen. Der Herr da hinten.
Sie haben gesprochen von Steuern und Stiftungen und Steueroasen, von Erbschaftssteuern nicht vorhandenen, von Bankenrettungspaketen. Offensichtlich kommen Zehntausende Menschen zusammen und bilden Menschenketten von zwischen Kernkraftwerken. Warum kommen nicht Zehntausende Menschen zusammen und bilden eine Menschenkette zum Beispiel in Frankfurt von der Börse zur Deutschen Bank oder so?
Das habe ich mich auch gefragt. Und ich war bei der Demonstration, die vom DGB, ja, Deutschen Gewerkschaftsbund und ATTAC und vielen anderen organisiert waren damals, und ich wäre auch für eine härtere Gangart gewesen. Also man ist da bravenartig an den Häusern vorbeigezogen, ja, und hat da keine Spuren hinterlassen, habe ich für falsch gehalten. Ich hätte auch die konstruktiven Aktionen, die man in der Londoner City gemacht hat, wo einige Herren dann ein paar Wochen auf ihre teuren Anzüge verzichtet haben, wenn sie zur Arbeit gegangen sind, die dann halt da hängen lassen haben, aber immerhin. Hätte ich auch ein klares Votum des Volkes Zorn in als Form von sozialem Widerstand sozusagen, hätte ich für richtig gehalten. Hat es aber nicht gegeben. Es sind Bekannte, die man aus politischen Gruppieren seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das war insofern nett, dass man die mal wieder getroffen hat. Und es standen auch nicht so viel Unbekannte dazwischen drin. Mit anderen Worten, bei diesen Demonstrationen hat sich das allgemeine Volk nicht blicken lassen. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Finanzen immer auch eine Geheimwissenschaft waren, die nicht ganz leicht zu durchschauen sind. Und man ist ja dankbar da, und es gibt ja einen finanzindustriell wirtschaftswissenschaftlich politischen Komplex, so wie es früher einen militärisch-industriellen Komplex gegeben hat, nach Eisenhower. Ja? So gibt es heute diesen Komplex. Und der schanzt sich gegenseitig die Entscheidungen, und die gegenseitig schanzen sie sich die Bälle zu. Und der Steuerzahler ist sozusagen wie im Feudalismus der dumme Bauer, der die Zeche mit seinen Weizensäcken bezahlen darf, ja, oder mit seinen Steuerzahlungen. Und das ist ein eingespieltes System, und das ist eben schwer aufzubrechen. Also das Ganze ist opak, es ist undurchschaubar, und es ist auch eine gewisse Form der Hilflosigkeit des allgemeinen Bürgers. Warum er dann die Parteien immer wieder wählt, das weiß ich auch nicht genau, ja. Vielleicht auch, weil es nicht so viel Alternativen gibt. Und nicht für jeden ist es attraktiv, eine Partei zu wählen, wo in bestimmten Wahlkreisen viele Leute, die also das Landeslied Deutschland Ost am liebsten singen, die dort vertreten sind. Ja? Also es mangelt da auch an alternativen Wahlset. Ist klar. Aber letztlich ist mir es auch ein Rätsel. Es gibt ein Buch von einer Frau Herrmann, einer Journalistin der Taz, und die sagt, man ist ganz schlau gewesen, ideologisch, also sozusagen Gramsci-hegemonial, der Mittelschicht einzureden, dass sie sich mit der Oberschicht identifiziert, und wenn dann die Erbschaftssteuer nachgelassen wird und andere Dinge passieren, dann denken die Leute, die an sich Abstiegsängste haben und dann das Buch vom Thilo Sarrazin kaufen, ja, weil die bösen Ausländer scheinbar irgendwie schuld sind, ja. Diese Leute, die Abstiegsängste haben, identifizieren sich dann lieber mit der Oberschicht, und dann glauben sie indirekt, dass diese Gesetze auch in ihrem Interesse sind, obwohl es genau das Gegenteil der Fall ist.
Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für die interessante Diskussion. Es geht um wichtige Fragen. Ich kann Sie nur einladen, sich weiter zu informieren. Ich denke, das Bemerkenswerte ist, dass das, was hier gesagt wird, eine Minderheitenmeinung ist. Die These ist, dass die Staatsschuldenkrise eine Folge der Finanzkrise ist. Das heißt, es wird weitergehen. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und ich denke, es wird auch noch weitere Kepler-Salons zu diesen Themen geben. Herzlichen Dank an Helge Beuker.
möchte auch noch ein herzliches Danke an Walter Oetsch für die Moderation und fürs Einspringen. Ich möchte nur die zwei nächsten Veranstaltungen ankündigen. Den kommenden Sonntag verwandeln wir den Salon in einen türkischen Salon, türkische Literatur. Serafin Yildiz wird Gast sein und einige Linzer Schriftstellerinnen. Und der kommende Montag wird über die Freiheit im Islam, Musliminnen in Europa. Wir haben einen Gast aus Berlin, die Necla Kelek. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Islamkritikerin. Wir freuen uns wieder auf Ihren Besuch. Danke, einen schönen Abend.